Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Walter, du hast da vorhin was Schönes erzählt, von damals, von der Kinderstunde, bei der Tante Hannelore. Da ist mir schon ein bisschen warm ums Herz geworden. Ich glaube, euch, einigen von euch auch, die vor vielen, vielen Jahren das miterleben durften. Es hat uns geprägt. Und wenn ich jetzt hier in der Gemeinde hier vorne die Predigt halten darf, dann ist es schon eine wunderschöne Sache. Und wenn ich hier die liebevolle Gemeinde sehe, dann glaube ich, dann habe ich heute auch das richtige Predigtthema mitgebracht. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, ich heiße euch im Namen, in dem wunderbaren Namen Jesus Christus herzlich willkommen. Ja, und der Predigttext zu unserer heutigen Predigt, der steht in 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Ja, Liebe, ich glaube, es gibt kaum ein Wort, das wir so oft gebrauchen und so oft missbrauchen. Liebe ist eine der stärksten Emotionen, die Werbung nutzen kann, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Marken setzen auf dieses Gefühl und beim Konsumenten, also bei dir und bei mir, Vertrauen, positive Assoziationen, um sowas aufzubauen. Das Spektrum reicht dabei von der romantischen Inszenierung bis hin zu humorvoller Überhöhung alltäglicher Dinge. Seht, wir lieben unseren Ehepartner und gleichzeitig lieben wir Schokolade. Wir lieben unsere Kinder und wir lieben Haustiere. Wir lieben Gott. Und wir lieben McDonald's. Der Begriff Liebe wird so oft verwendet. Liebeserklärungen haben schon lange Einzug in die Werbung gehalten. Aber diese Art von Liebe entpuppt sich schnellstens als reinster Narzissmus und macht die Marken so austauschbar wie die Werbung selbst. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Bei Volkswagen heißt es aus Liebe zum Automobil oder auch Liebe geht durch den Wagen. In Pfanniknödel steckt Liebe, die man schmeckt. Oder Appetito liebt es frisch, obwohl sie eigentlich Tiefkühlkost verkaufen. Und der Baumarkt Hornbach wirbt mit Liebe dein Zuhause, dann liebt es dich auch. Saturn liebt Technik und Edeka liebt Lebensmittel. Und trotzdem verkaufen sie dieses Zeug. Also so groß kann die Liebe doch eigentlich gar nicht sein, oder? Liebe kann man auch auf der Straße kaufen, nennt sich käufliche Liebe. Aber ich glaube, nichts ist weniger Liebe als das. Ja, wir merken, das Wort Liebe ist ein weiter ein dehnbarer Begriff, auch im Kontext des christlichen Glaubens. Und der Christen wird oft und gerne vom lieben Gott gesprochen. Können wir oft am Sonntagmorgen in den Kirchen hören? Ja, eine von Gottes Eigenschaften, seine Essenz ist Liebe. Von Gottes Liebe singen Christen auf der ganzen Welt. An Autos sieht man Jesus liebt dich, Aufkleber. Und Kinder richten ihre Gebete an den lieben Gott im Himmel. Unser Vater im Himmel ist ein liebender Gott. Aber laut Bibel ist das nur die halbe Wahrheit. Denn der Gott der Liebe hat noch ganz andere Eigenschaften. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein zorniger Gott. Er ist ein heiliger Gott und er ist ein gerechter Gott. Und genau das können wir im Alten Testament feststellen. Gott wird nicht nur als liebender Vater geschildert, er bestraft mitunter scheinbar gnadenlos, vernichtet Familien, Städte und ganze Dörfer, er wird zornig und zeigt seinen Zorn. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie lieb ist denn dieser liebe Gott wirklich? Oder anders gefragt, was versteht Gott unter Liebe? Und daraus folgt die Frage, was verstehst du und ich unter Liebe? Wir alle sind wahrscheinlich in christlichen Gemeinden. Was wir alle in christlichen Gemeinden sehr wahrscheinlich kennengelernt haben, ist folgendes Phänomen. Wer sich in christlichen Kreisen allgemeiner Zustimmung versichern will, der muss nur ein Loblied auf die Liebe anstimmen. Denn wie verschieden man sonst auch denken mag, gegen die Liebe ist am Ende keine. Sie scheint der gemeinsame Nenner zu sein, auf den sich alle trotz oft vorhandener Meinungsverschiedenheiten einigen können. Irgendwie haben wir uns doch alle lieb, oder? Und trotzdem bleibt die große Frage, was ist eigentlich Liebe und um welche Liebe geht es? Wem gilt sie? Und wie zeigt sie sich? Preisen wir eine Liebe, die wir selbst verströmen, oder eine, die wir empfangen? Feiern wir die Liebe, weil wir sie so stark empfinden oder weil wir sie so arg entbehren? Ist sie eine aktuelle Erfahrung oder ein guter Vorsatz für später? Ist die Liebe gebend oder nehmend? Ist sie eher gefühlt oder tätig? Oder ist das eigentlich alles egal? Weil man sich unter Liebe sowieso, jeder kann sich vorstellen, was er möchte. Zumindest ist es nicht egal, ob von Gottes Liebe die Rede ist, die er uns erweist, oder von unserer Liebe, mit der ein Mensch den anderen liebt. Denn die Liebe, die sich im Evangelium zeigt, ist so unendlich wie der Gott, von dem sie kommt. Und die menschliche Liebe ist so begrenzt wie das Geschöpf, das sie empfindet. Manchmal nennen wir es Liebe, wenn wir Sonntag für Sonntag in der Reihe nebeneinander sitzen und freundlich begrüßen und liebevoll umarmen, und den Rest der Woche haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Die Nöte und Sorgen des anderen sind dann nicht meine Sorgen. Wir nennen es manchmal Rücksicht, Toleranz und Liebe, wenn wir uns nicht auf unsere Fehler gegenseitig aufmerksam machen. Manchmal sagen wir, es ist Liebe, wenn wir uns nicht in das Leben unserer Mitchristen einmischen, wenn wir uns gegenseitig einfach in Ruhe lassen. Trotzdem haben wir uns alle lieb. Ja, solange Liebe da ist, solange wir von Liebe reden, von Liebe singen, von Liebe fühlen, ist die Welt in Ordnung, ist die Beziehung zu Gott in Ordnung, ist die Beziehung zu unseren Mitmenschen in Ordnung. Meine These heute Morgen lautet, das ist ein ganzer Haufen voller Irrtümer. Liebe wird, ich will nicht sagen, überbewertet, aber sie wird häufig missverstanden. Auch wenn du dich selbst hasst, Gott liebt dich. Auch wenn du nicht willst, dass er dich liebt, er liebt dich trotzdem. Und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Er kann und will nicht anders. Gott hat den Menschen Ehre und Würde gegeben. Ja, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Aber diese Liebe, mit der Gott den Menschen erschaffen hat, hält Gott nicht davon ab, und jetzt wird spannend, Menschen in die Hölle zu schicken. Und spätestens jetzt fragen sich natürlich viele Menschen, was ist denn das für ein Gott? Ja, diese Frage ist berechtigt. Ein Gott, der alle Menschen liebt, der seine Liebe dadurch zeigt, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz von Golgatha nicht verschont hat, um damit seinen geliebten Menschen eine Möglichkeit zu geben, in Gemeinschaft mit ihm, mit Gott zu kommen. Und dieser Gott ist bereit, Menschen, die diese Liebestat nicht anerkennen, die nicht daran glauben wollen, die ihm nicht gehorchen, die sein Geschenk nicht annehmen wollen, in die ewige Verdammnis zu schicken. Vielleicht ein Beispiel hierzu. Angenommen, du wärst schwer krank und verlangst nach einem Arzt, der dich besucht und der dir ein Rezept verschreibt. Für eine Medizin, die dich sicher gesund machen kann. Aber du entscheidest dich ganz bewusst, den Rat des Arztes nicht zu missachten und die Arznei nicht einzunehmen. Und wenn es dir dann immer schlechter geht in deiner Krankheit, würdest du dem Arzt einen Vorwurf machen können? Wäre er für deinen schlechten Zustand verantwortlich? Ich denke, nein. Er gab dir das Heilmittel, aber du hast dich geweigert, es einzunehmen. Wir haben eben gehört, er gab dir seinen Sohn, ihr Lieben, das Heilmittel. Und wenn du es ablehnst, dann musst du die Folgen tragen. Und hierzu möchte ich vielleicht nochmal etwas klarstellen, was oft auch missverstanden wird. Es ist nicht Gott, der dich in die Hölle schickt. Er hat dir seinen Sohn gegeben. Wenn du diesen Erlösungsweg nicht annimmst, den er dir in seiner Liebe schenkt, dann verurteilst du dich selbst. In deiner Blindheit, Torheit, Halsstarrigkeit, in deinem Egoismus, in deiner Selbstherrlichkeit. Ja, wer gemeinsam spielen will, der braucht Regeln. Das ist auf dem Kinderspielplatz so und erst recht beim Fußball. Der wichtigsten Nebensache der Welt. Schau mal die aktuelle Fußball-Weltmeisterschaft. Ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Also seit letzten Montag nicht mehr so. Aber trotzdem ist uns allen bekannt, dass bei jedem Spiel eine neutrale Instanz gibt, die auf die Regeln achtet. Es gibt Schiedsrichter, es gibt Linienrichter. Zusätzlich gibt es auch dieses VAR, dieser Video Assistant Referee, der in Sekundenschnelle Spielszenen in Zeitlupe überprüfen kann. Und genauso ist es mit dem Spiel des Lebens. Wer leben will, braucht Spielregeln. Und doch meinen wir bei dem Spiel des Lebens, ohne Regeln auszukommen. Oder wir stellen einfach unsere eigenen Regeln auf. Und doch gebietet oder fordert Gott uns in seinem Evangelium auf, dem Herrn Jesus Christus zu gehorchen. Ihr Lieben, das sind göttliche Regeln. Gott sagt in seinem Wort, wie unser Leben gelingen kann, und wir sagen, nein, danke. Wir können selbst bestimmen, was Sünde ist oder nicht, und so relativieren wir eigenständig die Gebote, die uns Gott in seiner Liebe gegeben hat. Und legen fest, dass man das alles gar nicht so eng sehen muss. Außerdem drückt ein Gott in seiner Liebe auch mal ein Auge zu oder lässt vielleicht auch fünfe gerade sein. Seltsam, das ist fast so, als würde die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Torhütern auflaufen, weil es vielleicht der Trainer sich so mal gedacht hat und sich dann wundern, dass sie disqualifiziert wird. Ihr Lieben, Jesus ist der Weg. Er ist das Ziel, zu dem wir kommen müssen. Gott hat nicht zugelassen, dass wir seine Gebote missbrauchen. Und das hat auch wieder mit der Essenz Gottes zu tun. Gott kann nicht mit Sünde zusammen sein. Wir haben eben gesungen, Gott ist heilig. Und dann sind wir wieder bei den göttlichen Spielregeln. Gott fordert die Menschen auf, die ihm nachfolgen, doch wirklich auf, zu lieben. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, da war sie wieder diese rhetorische Frage. Ja, Gott liebt uns so. So sollen wir uns auch untereinander lieben. Sollen. Beachtet bitte die Reihenfolge. Gott liebt uns, also sollen wir uns auch einander untereinander lieben. Gott verpflichtet seine Kinder zu lieben. Er sagt nicht, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr dann gegenüber dir vielleicht sympathisch ist oder schön anzuschauen. Gott sagt ganz klar, zu lieben ist alternativlos. Gottes Wille. Und so stellt sich die Frage, wie kann man jemanden verpflichten zu lieben? Wie kann man Liebe einfordern? Also bei mir kommt schon stark der Verdacht auf, dass für Gott diese Liebe, von der er in seinem Wort spricht, doch etwas anderes ist, als wir Menschen uns es überhaupt was darunter vorstellen können. Es scheint nicht nur Worte oder einfach nur Gefühle zu sein. Diese Liebe, von der die Bibel spricht, hat wahrscheinlich auch nichts mit Romantik zu tun. Und so müssen wir verstehen, dass die Bibel von unterschiedlichen Wegen spricht, wie geliebt werden kann. Im Griechischen gibt es Eros, das ist die leidenschaftliche, die romantische und die körperliche Anziehung. Dann gibt es Philia, das ist die tiefe Freundschaftsliebe, die auf Loyalität und Verbundenheit basiert. Und dann gibt es diese Agape-Liebe, die bedingungslose, opferbereite und fürsorgliche Liebe, die Nächstenliebe oder auch göttliche Liebe. Und wenn es in 1. Johannes 4, Kapitel 4 heißt, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Aha. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Ihr Lieben, der Umkehrschluss von diesem Vers heißt doch eigentlich, wer nicht liebt, der ist nicht aus Gott geboren, also der ist nicht wiedergeboren. Und er kennt Gott nicht. Der kennt die göttliche Liebe nicht, der kennt diese Agape-Liebe nicht. Und so können wir in der Bibel, ganz von Anfang an der Bibel, von dieser liebevollen Aufforderung Gottes lesen. Schauen wir im Alten Testament, in 5. Mose, Kapitel 6. Da beginnt es wieder, im Vers 5, und da beginnt es wieder, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du wirst jetzt sagen, ja, das kenne ich doch aus dem Neuen Testament, Lukas 10, Vers 27. Aber warte mal, es geht noch weiter. Aber diese Worte, die ich dir heute gebiete, sagt Gott, sollst du dir zu Herzen nehmen, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist und wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Setz bitte alles dran. Fokussiere dich mit allem, was du hast, was du fühlst und was du kannst auf mich, deinen Gott. Liebe mich, sagt Gott. Und weiter geht es im Alten Testament in 3. Mose, in Kapitel 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und da stellt sich für mich die Frage, ja, wie liebe ich mich eigentlich selbst? Überleg doch mal, was du vielleicht heute Morgen für Sachen, für Dinge getan hast. Du bist aus deinem kuscheligen Bett wahrscheinlich aufgestanden. Du hast die Zähne geputzt, du hast gefrühstückt, du hast dir die Klamotten angezogen, du bist zum Gottesdienst gefahren, vielleicht mit dem schönen Auto, was du dir mal geleistet hast, wie auch immer. Aber merk dir was, allein heute Morgen hat dich jeder von uns viel Liebe erwiesen. Und das tun wir jeden Tag. Und das ist auch gut so, wir sind gut zu uns selbst, wir sind liebevoll zu uns selbst, wir sind nachsichtig zu uns selbst. Und Gott sagt, schön, das kannst du, dann liebe deinen Nächsten genauso. Und so stellt sich die nächste Frage, ja, wer ist denn jetzt mein Nächster? Natürlich mein Ehepartner, meine Kinder, meine Freunde, meine Geschwister. In Kapitel 19 ist aber auch von Feinden die Rede. Von Widersacher, von Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Und Jesus greift in diesem Text, in Matthäus Kapitel 5, 44, das ist die Predigt. Ja, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn ihr nun zu euren Geschwistern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Oder anders gesagt, tust du irgendetwas Besonderes, wenn du deine Freunde liebst? Und das tut selbst die Mafia. Jesus sagt ganz klar, liebe deine Nächsten, liebe alle Menschen, liebe deine Feinde, liebe sie, denn Gott, sie liebt sie. Und auch hier wird wieder deutlich, es geht nicht um Gefühle, ihr Lieben. Und sag mal ehrlich, wer hat gute Gefühle für seine Feinde? Ich glaube, Jesus meint, dass du für diese Menschen etwas Positives tust. Vielleicht für sie beten, sie segnen. Was anderes kannst du meist sowieso nicht tun, aber tu es. Und ich finde es so interessant, weil das würde jeder Psychologe bestätigen. Als Feindesliebe wird ein individuelles soziales Verhalten bezeichnet, das Feindschaft und Hass durch Wohltaten für Feinde und Verzicht auf Rache und Gewalt an ihnen zu überwinden sucht. Ziel dieses Handelns ist je nach Tradition die Versöhnung der beiden, die Versöhnung, das beidseitige Glück oder der dauerhafte Frieden. Feindesliebe, Auszug aus dem Internet. Apropos Feinde, es gibt in der Bibelstelle, die sagt uns, dass Jesus für Menschen gestorben ist, die seine Feinde waren. Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Kannst du dir das vorstellen? Jesus ist mit seiner Rettungstat am Kreuz auf Golgatha in Vorleistung getreten. Für alle Menschen. Halleluja. Weiter heißt es in Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind mit Gott. Ja, wie konnte Jesus sowas tun? Offenbar hat die Liebe Gottes zu den Menschen eine so weite und auch tiefe Dimension, dass wir sie mit unserem Verstand gar nicht ausloten können, geschweige denn verstehen. Welche Liebe muss Gott haben, damit er sich vor solchen Menschen findet, die ihn bewusst ablehnen, die ihn belächeln und die ihn ignorieren, die seine Feinde sind. Gott sucht in seiner nicht zu verstehenden Liebe intensiv nach Menschen, die er von seinen Feinden zu seinen Kindern machen will. Johannes 1, Vers 12. Genau. Ja, wie viele ihn aber aufnehmen nahmen, dem gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Wir sind Kinder Gottes. In Matthäus 22 wird Jesus gefragt, was ist denn das größte Gebot? Und jetzt achtet bitte wieder auf die Reihenfolge. Hier heißt es, sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also in beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ihr Lieben, Jesus sagt, das ist das größte Gebot, aber nicht das einzigste. Und das müssen wir verstehen. Dieses Gebot ersetzt nicht alle anderen Gebote. Gott hat nie gesagt, nur die Liebe zählt. Also ich verstehe dieses größte Gebot so, wir können nur lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Vielleicht versteht ihr das auch so. Liebe Gott und du kannst deinen Nächsten nur lieben, wenn du dich selber lieb hast. Also ich habe das soweit verstanden. Und dann habe ich mich aber trotzdem gefragt, ja, wie soll denn das eigentlich funktionieren in der Praxis? Ich habe oft genug Probleme, dass ich mich selber lieb habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meinen Nächsten, da klappt es schon ein bisschen weniger. Und meine Feinde lieben, Gott, wie soll das funktionieren? Das kann ich nicht. Deine Forderung kann ich nicht erfüllen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe da natürlich in der Bibel im Römerbrief so ein wunderschönes, zentrales Zitat gefunden. Hier heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich meine, der Apostel Paulus beschreibt, dass Gottes Liebe nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern durch den Heiligen Geist ganz konkret und erfahrbar in den Herzen der Menschen, in dir und auch in mir wirken kann. Was bedeutet das für mich? Die Liebe Gottes, es geht hier nicht um menschliche Liebe zu Gott, sondern um Gottes unendliche und bedingungslose Liebe zu uns, die er durch den Kreuzestod Jesu bewiesen hat. Und weiter heißt es in dem Vers, es ist ausgegossen. Dieses Bild drückt Fülle, drückt Überfluss und Großzügigkeit aus. Gottes Liebe ist nicht knapp bemessen, sondern sie fließt wie ein reichlicher Strom in unser Leben. Weiter heißt es im Bibelvers durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist unser Vermittler, der uns diese Liebe spürbar und erfahrbar machen lässt. Es ist doch der die Verbindung zu Gott überhaupt lebendig macht. In dir, in deinem Herzen. Für dich und für mich. Ja, ihr Lieben. Amen. Und weiter erklärt uns Paulus im Korintherbrief, dass wir das nächste Liebegebot anhand der Vielfalt der Gemeinde leben können. Und das wird jetzt richtig spannend. Wir haben heute Morgen Gottesdienst, diese Gemeinde. Schaut mal, in jeder Gemeinde, auch hier, sind eine Vielzahl von Menschen, Brüdern und Schwestern im Herrn. Und ich sage mal ganz vorsichtig, alle mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen Wünschen und Träumen und Bedürfnissen. Und diese Vielzahl ist auf der einen Seite interessant und spannend, klar, menschlich, auf der anderen Seite herausfordernd. Und warum? Weil diese Vielzahl von Charakteren, die ecken einander an. Ich denke, das ist uns allen bewusst, das erleben wir immer wieder im Kleinen wie im Großen. Das ist Realität in jeder Gemeinde. Kurz gesagt, jeder von uns hat es nicht immer leicht mit seinem Nächsten. Es gibt unterschiedliche Menschen, es gibt Versuchungen, es gibt Herausforderungen, es gibt sogar Meinungsverschiedenheiten. Und es gibt sogar auch Missverständnisse. Um das zu überwinden, um hierzu einen Grundsatz zu finden, bei der dieser Vielzahl von Charakteren, bei dieser Andersartigkeit des Anderen, gibt es für die Gemeinde Jesu nur eine Möglichkeit. Und ich muss in aller Deutlichkeit sagen, nur eine. Und das ist die Liebe. Und dann kommt 1. Korinther Kapitel 13. Kennen viele von euch vielleicht das hohe Lied der Liebe. Man könnte dieses Kapitel mit einem Satz zusammenfassen. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Paulus sagt nicht, wir lassen alle Gaben weg und lieben einfach. Nein, Paulus sagt, die Vielfalt ist wichtig und wertvoll, sie ist von Gott gegeben. Aber wir können nur gut miteinander leben und auch umgehen. Wir können es auch nur gut miteinander aushalten, wenn wir einander lieben. Und die Lösung, dass wir uns überhaupt lieben können, steht auch wieder in Galater 5, Vers 22. Ja, die Früchte des Geistes. Da war er wieder dieser Vermittler, der Heilige Geist. Und ob es glaubt oder nicht, es beginnt wieder mit Liebe. Du kannst ohne Liebe nicht friedvoll sein, friedlich sein, nicht geduldig sein. Du kannst auch nicht freundlich sein, du kannst auch nicht gütig sein. Du kannst nicht treu sein, du kannst nicht sanftmütig sein, du kannst auch nicht selbstbeherrscht sein. Und das wiederum bedeutet, wenn dir die Liebe fehlt, kannst du mit deinem Nächsten gar nicht zusammenleben. Ihr Lieben, das geht gar nicht. Ohne den Heiligen Geist geht nämlich gar nichts. Und so bin ich dankbar. Gott fordert von uns Menschen so viele Dinge, so viele Gebote, so viele Gesetze, die eigentlich kein Mensch halten kann. Dann kommt oft die Frage, was ist denn das für ein Gott? Aber Gott weiß, wie schwach wir Menschen sind. Und das zeigt wieder, so, wie groß unser Gott ist. Es ist eine Liebesbeziehung und immer wieder flüstert er uns zu. Wir packen das gemeinsam. Die Liebe Gottes strömt in unsere Herzen ein durch den Heiligen Geist. Ja, ihr Lieben, er gibt uns den guten Heiligen Geist und so und nur so können wir diese Agape-Liebe kennenlernen und auch leben. Ach übrigens, es gibt keine andere Religion, der Liebe so zentral ist. Es gibt keine andere Religion, die behauptet, dass Gott uns so sehr liebt, dass er selbst Mensch wurde. Was er gar nicht nötig hatte, sondern wir hatten das nötig. Es gibt keine andere Religion, die Feindesliebe fordert. Liebe ist nicht abstrakt, die Liebe, sondern Liebe ist konkret. Ja, in Johannes 14, Vers 21 heißt es, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt Jesus. Also ich finde den Satz schon krass. Jetzt stell dir mal vor, das würde dein Mann oder deine Frau zu dir sagen. Wenn du mich liebst, dann erfüllst du mir alle meine Wünsche. Ich denke, wir würden dieser Person einen Vogel zeigen. Aber ihr Lieben, der große Unterschied ist, Jesus darf das, weil er Gott ist. Jesus sagt ganz klar, es reicht mir nicht, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Jesus begegnet Petrus zum Beispiel nach der Auferstehung in Johannes 21. Und da sie das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt, dann habe ich einen Auftrag für dich. Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Dann kümmere mich um meine Schafe, kümmere dich um meine Herde, kümmere dich um meine Gemeinde. Was macht Jesus hier? Er verbindet den Dienst mit der Liebe. Wenn du sagst, dass du mich liebst, dann habe ich einen Auftrag für dich. Und wenn du keine Lust auf den Auftrag hast, dann ist es irgendetwas anderes als Liebe, sagt Gott. Und daraus lernen wir, weil Gott die Liebe ist, definiert er, was Liebe ist. Ja, wenn wir Menschen Liebe definieren, kann sowas dabei rauskommen? Von da hinten sieht man es so schlecht, ich lese es mal vor. Also ich liebe meine Frau, das hört sich gut an, alles gut. So das Kleingedruckte, ich liebe es, wenn mich meine Frau in meine Werkstatt gehen lässt. Machen wir es mit Gott nicht manchmal auch so? Ich liebe es, wenn Gott meine Wünsche erfüllt, wenn Gott sich um mich kümmert, wenn es mir gut geht. Aber Gott hat Liebe definiert, ihr Lieben. Die Liebe zu meinen Mitmenschen und die Liebe zu ihm. Ich habe mal eine kleine Auswahl zusammengestellt, was passiert, wenn ein Mensch sich und seinen Nächsten liebt. Er achtet Menschen, er dient Menschen. Er erträgt Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, wie wir vorhin gelernt haben. Er gibt großzügig, er vergibt Menschen. Und so ähnlich sieht es auch mit der Liebe zu Gott aus. Wer Gott liebt, gehorcht. Wer Gott liebt, dient. Wer Gott liebt, ehrt ihn. Und wer Gott liebt, gibt. Und wer Gott liebt, der liebt Menschen. Ja, wenn wir Menschen dazu einladen, sich auf eine Beziehung zu Gott einzulassen, dann laden wir sie nicht zu etwas Romantischem ein. Christ zu werden hat im Wesentlichen mit einer Entscheidung zu tun, mit deiner Entscheidung. Das ist das, was die Bibel sagt, Liebe ist eine Willensentscheidung. Du hast verstanden, wer Gott ist und wer du bist. Du bist ein verlorener Sünder und Jesus ist für deine Schuld und Sünde gestorben. Und wenn du daran von Herzen glaubst, bist du auf ewig gerettet. Das musst du nicht fühlen, das musst du verstehen. Wenn du das für dich annimmst, wenn du das erkennst, dann bist du bereit, Christ zu werden, Jesus nachzufolgen. Und dann kannst du dich bekehren, dann kannst du dich taufen lassen. Und dann sind wir wieder beim Gehorsam. Weil das ist Gottes Wille. Ja, zum Schluss der Predigt habe ich nochmal eine Geschichte mitgebracht, die das vielleicht so ein bisschen alles auf den Punkt bringt. Es handelt sich um einen Kapitän einer amerikanischen Kriegsflotte, der auf einem Kriegsschiff unterwegs war, wahrscheinlich irgendwo im Pazifik, und plötzlich sieht er, wie ein Licht auf ihn zukommt. Es ist Nacht, es ist dunkel. Er greift zu dem Funkgerät und sendet einen Funkspruch aus. Hier ist der Oberkommandant der amerikanischen Kriegsflotte. Ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad, sonst werden wir zusammenstoßen. Tatsächlich kommt ein Funkspruch zurück. Ändern Sie bitte Ihren Kurs um 10 Grad, dass wir nicht zusammenstoßen. Der Oberkommandant ist ein bisschen verwirrt. Und er wird ein bisschen strenger und funkt nochmal. Hier ist der Oberkommandant der amerikanischen Kriegsflotte. Ändern Sie Ihren Kurs. Völlig entspannt kommt zurück. Ändern Sie Ihren Kurs. Der Mann rastet völlig aus. Er schreit in das Funkgerät. Sind Sie völlig verrückt geworden? Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben? Ändern Sie Ihren Kurs. Mit ruhiger Stimme kommt zurück. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad. Im Übrigen ist es mir egal, wer Sie sind. Ich sitze im Leuchtturm. Jetzt meine Frage an euch. Kann es sein, dass wir mit Gott auch manchmal so umgehen? Als ob wir der Leuchtturm sind und Gott ist dieses flexible Schiff? Wir müssen uns mit ihm beschäftigen und wir müssen ihm genau zuhören, was Liebe ist. Und man, es ist immer sinnvoll, genauer hinzuhören und sich nicht mit dem Leuchtturm anzulegen. Wenn wir kollidieren, dann weil wir uns zum Leuchtturm und Gott zum Schiff gemacht haben. Aber ihr Lieben, das funktioniert so nicht. Was er aus Liebe für uns getan hat, das hat er uns in seinem Wort gesagt. Und er definiert, wie wir Liebe leben sollen. Und wenn wir die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, schon nicht verstehen, weil sie so ganz anders ist, Gott sie aber dennoch von uns verlangt, dann können wir sie nur verstehen, das haben wir heute gelernt, und auch leben, durch den Heiligen Geist. John Piper, das war ein amerikanischer Theologe, der hat die Liebe Gottes für sich folgendermaßen verstanden. Ich ermesse Gottes Liebe für mich am Ausmaß des Zorns, den ich verdient habe, und am Staunen über seine Gnade, über Gottes Gnade, dass er Christus an meine Stelle setzte. Und der deutsche Theologe Hans-Joachim Eckstein sagt dazu, die Zusage der Liebe Gottes ist nicht zu schön, um wahr zu sein, sondern sie ist zu wahr, um nicht als schön erkannt zu werden. Er zählt nur die Liebe, die Antwort ist eindeutig nein. Es zählt nur Gott, der die Liebe ist und der in seinem Wort definiert hat, was Liebe ist. Ihr Lieben, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.